Ein herzliches Hallo an die Hörerinnen und Hörer der 15. Ausgabe des Allgäuer Geocaching Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier spricht die Dotti und auf der anderen Seite sitzt der Christian alias Oboman. Servus, Christian.
Ja, grüß dich, Dotti. Wie geht's?
Oh ja, ich habe ein bisschen Stress die Woche gehabt. Also ich hoffe, dass ich die Buchstaben alle so hintereinander setze, dass ganze Wörter und ganze Sätze entstehen und dabei auch was Gescheites rüberkommt. Aber es geht soweit schon. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, bei mir auch prima. Und ja, Podcasten macht Spaß und sollte vielleicht auch entspannen.
Das wird's auf jeden Fall. Wir haben auch wieder ganz tolle Kommentare bekommen und das motiviert einen natürlich auch, sich vors Mikrofon zu setzen. So haben wir zum Beispiel von Susanne von der Boa-Familie und dem Schatzsucher eine Meldung gekriegt, die sich beide darüber freuen, dass es wieder einen Allgäuer Geocaching-Podcast gibt. Wir freuen uns natürlich, dass ihr zuhört und auch vielen herzlichen Dank fürs Feedback. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Dann habe ich mich über unsere Kommentarfunktion mehrmals mit dem Alsterdrachen ausgetauscht, weil uns beide das Thema Letterboxing doch ziemlich beschäftigt hat und wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter beschäftigen wird. Er hat dabei einige sehr interessante Informationen und Ansichten in seine Kommentare geschrieben und jeden, den das auch interessiert, kann ich nur empfehlen, bei uns mal auf der Seite www.allgäuer-geocacher.de vorbeizuschauen und sich dort einfach mal durchzulesen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, seine Ansichten darüber zu lesen und ich denke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wird das auch so gehen. Christian, du hast auch sehr schmunzeln müssen, als du einen Kommentar gelesen hast.
Ja, das ist auch beim Alsterdrache gewesen, das empfehle ich allen zu lesen, er ist ja wirklich sehr fundiert und ist wirklich spannend zu lesen und er hat auch gut zugehört, denn er hat sich ganz am Ende dann über meine rasierte TB-Wade auch gefreut und ja, nett, dass auch das angekommen ist.
Ja, da ist in uns wahrscheinlich so eine Art Kopfkino gerade abgespielt worden, als du das erzählt hast.
Ja, klar, war ja eine lustige Geschichte. Wer nicht weiß, worum es geht, muss dann einfach nochmal einen Podcast früher reinhören. Da kommt die Geschichte vor.
Genau. Und wir haben auch noch einen Audiokommentar von Silke bekommen und darüber freuen wir uns natürlich auch. Also wenn ihr Lust habt, uns mal per Audiokommentar etwas zukommen zu lassen, dann setzt euch einfach mit uns in Verbindung. Die Kontaktdaten findet ihr dann auf der Homepage. Christian, willst du das mal einspielen?
Ja, dann drücke ich mal drauf und hören wir mal, was die liebe Silke zu sagen hat.
Hallo Dotti, hallo Oboman. Mir ist es egal, ob ich mit dem Audiokommentar vorne oder hinten im Podcast eingeschoben werde. Zuerst einmal lieben Dank an euch für die Rückmeldung auf meinen Kommentar. Ich bin gespannt, lieber Oboman, was noch so alles von dir in den nächsten Folgen von der Dotti rausgelockt werden kann. Ich habe bereits schon geschrieben, dass ich in vielen Dingen schon alles viel entspannter und ruhiger sehe, wie zu meiner Anfangszeit des Cachens vor 8 Jahren. Aber deine Idee, liebe Dotti, bei einem sogenannten Aufreger, es wie ein Mantra vorzusagen, Cachen ist Ansichtssache und jeder soll das Spiel spielen, wie es ihm Spaß macht, musste ich schon sehr lachen, aber ist mit Sicherheit mal ein Versuch wert. Zum Thema Coins verschicke ich inzwischen auch gar nichts mehr. Meine erste verschickte Coin im Oktober 2008 kam gerade mal 38 Meilen weit und war dann an der zweiten Station bis heute verschwunden. Damit war das Thema Coin verschicken für mich gestorben. Das Einzige, was ich noch machen würde, ist eine Kopie einer Coin einlaminieren und dann zu verschicken. Aber eine echte auf gar keinen Fall mehr. Coins kaufe ich mir nur sehr wenig, auf jeden Fall immer die Coin von einem Mega-Event, den ich besucht habe, und ab und zu eine Coin, zu der ich mit meinen Hobbys einen Bezug habe. Ansonsten schaue ich mir sie gerne an, in Caches Discover, locke oder nehme ich sie auch mit. Außer auf Events, dort ist es mir inzwischen viel zu doof, diese Unmenge an Codes von den Riesenschatztruhen abzuschreiben oder abzufotografieren. Oder auch eine Liste mitzunehmen und die dann hinterher im Computer wieder einzutragen. Wenn mir unterwegs ein Auto auffällt mit einem TB-Code, den schreibe ich auf jeden Fall einen Discover-Log. Und wenn ich in einem Cache einen TB oder einen Coin finde, dann versuche ich, dessen Aufgabe zu erfüllen. Oder falls es nicht passt, lasse ich sie in dem Cache liegen und discover sie nur, Dies dient dann in meinen Augen als Info, dass der TB oder die Coin dort noch liegt. Ich selber habe an meinem Auto noch einen TB-Code, der aber oft so klein und versteckt ist, dass ihn kaum einer sieht. Aber auch hier freue ich mich über jeden Log, der reinkommt. Weiterhin wünsche ich euch viel Spaß bei der Produktion des Podcasts und ich freue mich über die vielen örtlichen Tipps aus der Umgebung. Liebe Grüße, Mini Lancelot aka Silke. Ciao!
Super, klasse. Das hat uns wirklich riesig gefreut, Silke. Immer wieder gerne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da fast auf einer Wellenlänge, was die Coins so angeht. Auch ich gucke immer sehr verwundert auf Megas zum Beispiel, wenn da die große Kiste steht und die Leute sich alle drum schlagen, da die TBs rauszuholen und die Coins, um sie zu discovern. Und ja, da werden wir dann auch das Mantra vom Christian einfach vor uns herbeten und sagen, jeder wie er es möchte. Cashen ist eben doch Ansichtssache und auch das Discovern von Coins.
Ja, also ich fand es auch ganz toll, dass die Silke was eingesprochen hat. Das ist jetzt ja schon der zweite Audiokommentar, den wir bekommen haben. Macht riesig Spaß. Ich würde gerne noch was zur Susanne sagen. Die Susanne ist ja Teil des Teams Boa-Familie. Die wiederum hat sich sehr über das Thema Letterboxen gefreut und eben auch einiges bei uns rausgehört, was sie noch nicht kannte. Das ist ja, wenn man das vom Alsterdrache auch liest und was wir beide besprochen haben, wirklich doch ein ganz vielfältiges und interessantes Thema Letterbox. Und das gefiel ihr ganz gut. Dann hat die Susanne auch den Audiokommentar von Micha vom letzten Mal klasse gefunden. Das war ja wirklich eine tolle Geschichte, wie er da in 10 Minuten sein Casher-Leben abgespielt hat. Also Dankeschön ans Team Boa-Familie. Das sind Gerd und Susanne.
Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön nochmal. Gut, wir haben heute wieder 2 Themen mitgebracht. Das heißt, du hast sie ausgesucht und ich bin schon ganz gespannt, was wir da jetzt alles zusammensammeln und wie wir unsere Meinung so ein bisschen dazu abgleichen. Das Thema Nummer 1 ist FTF. Was hältst du denn von FTFs?
Ja, wollen wir mal kurz einen Begriff klären, falls doch Leute zuhören, die es nicht ganz genau wissen. Das ist ja alles Englisch, das meiste. Also das ist der First to Find, also der Erste, der einen Cache findet. Und darüber habe ich festgestellt, dass da in den Stammtischen eben auch die Meinungen teilweise ganz schön auseinandergehen. Wer ist denn nun wirklich der Erste, der eine Dose gefunden hat? Die Definition gibt es bei Groundspeak nicht, weil FTF keine offizielle Funktion ist. Sowas wie zum Beispiel ein Found-It-Log, das ist eine Funktion von Groundspeak und dann hat man den gefunden, bekommt einen Punkt und so weiter. Dafür gibt es auch Regeln. Aber FTF ist sowas Ungeschriebenes, so unter Cachern. Und ja, da gibt es nun die verschiedensten Meinungen dazu. Und wir reden ja bei Geocaching vielleicht nicht nur von Groundspeak, könnte ja auch Open Caching dabei sein. Da reibt man sich schon. Ist der erste Open Cacher der FTF oder der erste Groundspeak Cacher der FTF? Was ist mit Rudeln? Also wenn 7, 8 oder 10 Leute gleichzeitig zum Beispiel bei einem Event an so eine Dose kommen, die gerade rauskommt. Ich glaube, da haben wir einiges zu diskutieren. Was wäre denn so deine Idee vom FTF? Wann ist der für dich richtig?
Oh, da fragst du gerade die Richtige. Es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, das FTF, das war für mich, ja gut, früher haben wir es auch gerne gemacht. Es ist sowieso ein Phänomen, dass vor allem Newbies das sehr gerne machen, auf FTF-Jagd gehen. Das lässt dann, glaube ich, später so ein bisschen nach. Inzwischen interessiert es mich gar nicht mehr so, denn ja, dieser Hintergrund fehlt mir da ein bisschen. Denn FTF bedeutet ja wirklich First to Find. Übrigens nicht First to Found, das sagen ja auch sehr viele, schreiben viele in die Logs rein, also First to Find. Und für mich war es immer schon so, dass es das erste Feedback für den Owner ist, wie sein Cache vorgefunden wird, wie schwer das Rätsel war, wie leicht die Dose zu finden war, was man dann eben auf dem Weg als Erster so erlebt hat. Und als Owner haben wir das ja jetzt auch schon einige Male erlebt. Das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Man wartet drauf, boah, jetzt ist der Cache gepublished worden und jetzt wird bald jemand losgehen und zum ersten Mal deinen Cache finden und dir die Rückmeldung geben, wie es denn gelaufen ist. Und diese FTF-Jagd ist ja inzwischen, ja, so ein bisschen aus den Gleisen geraten, finde ich. Und ja gut, zur Grundfrage zurückzukommen. Ich würde sagen, wenn es im Groundspeak, im Logbuch drinsteht, wer dort als erstes drinsteht, also im Logbuch drinsteht, so, wer als erstes ins Logbuch schreibt, der hat den FTF. Ich habe sehr weit ausgeholt gerade, fällt mir ein.
Ja, ist ja okay. Das ist auch die Definition, klar, wer als erstes im Logbuch drinsteht. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Ich überlege mir es ja auch, wenn ich meine Caches lege. Wir haben eben das Problem auch mit Open Caching, die haben ja keine Reviewer. Wenn du jetzt den Cache, das ist ja die ein und selbe Dose, veröffentlichst, dann ist es bei Open Caching sofort drin. Ja. Und bei Groundspeak dauert es vielleicht noch 2 Wochen theoretisch.
Ja.
So, jetzt ist der, und vielleicht ja, bei Open Caching ist jemand und findet das dann.
Ich würde sagen, wer als erstes im Logbuch steht.
Ja, also so ist auch die Meinung der meisten. Beim Tradi ist das noch einfach. Was ist beim Multi, wenn 3 verschiedene Cacher mit 3 verschiedenen Cacher-Namen losgehen, gemeinsam einen Multi lösen? An der Stage 2 hat der eine was gelöst, an der Stage 3 hat der andere was gefunden. Und ganz am Schluss findet dann der Dritte als erstes die Dose unter der Wurzel und schreibt sich als Erster rein. Der ist FTF. Was ist mit den anderen beiden?
Das ist mir so egal.
Ja, also da gibt's. Nee,
ich muss ehrlich sagen, wenn da jetzt ein Streit entstehen würde, dann weiß ich auch nicht mehr, worum es da eigentlich geht. Aber wenn der darauf bestehen würde, dass er den FTF haben will, dann soll er ihn haben. Das wäre mir dann egal. Aber ich kenne es eigentlich so, dass man dann einfach sagt, wir haben gemeinsam gesucht, hätte jetzt jeden treffen können und jetzt tragen wir gemeinsam einen FTF ein. Im Grunde geht es ja um die eigene Statistik und die kann man sowieso in GSAK fälschen, wie man sie will. Also es ist doch eigentlich völlig egal. Also entweder wird man sich da einig oder man kann es sowieso eintragen und seine Statistik damit schmücken.
Schmücken, genau. Also wie gesagt, bei Groundspeak gibt es die Funktion nicht, wie du es gerade schon gesagt hast. Wenn man da Statistiken führen will, habe ich übrigens nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele FTFs ich gefunden habe, weil es mich eigentlich auch nicht so interessiert. Persönlich finde ich es gelegentlich schon nett, wenn ich wirklich einfach der Erste bin, der es entdeckt hat. Oder auch ein schweres Rätsel. Das hatten wir kürzlich hier in Kaufbeuren. Da hat es sogar mehr als 2 Wochen gedauert und ich hatte dann das Glück, auf die Idee zu kommen und auch nachts die Dose zu locken. Das hat schon super Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich jage jetzt auch nicht jedem hinterher.
Jetzt würde mich allerdings in dem Zusammenhang interessieren, was hast du dann gemacht? Hast du dann dein Smartphone gezückt und hast gleich eingegeben, FTF später mehr? Oder hast du gewartet, bis du zu Hause warst und hast dann deinen FTF eingetragen?
Also beim FTF nehme ich mein Smartphone und schreibe meinen kompletten Log vor Ort, auch wenn es nachts um 2 ist. Bei den anderen Sachen gehe ich in Ruhe nach Hause, schließe mein Garmin an und schreibe meine Logs in Ruhe am PC.
Was hältst du denn von diesen Logs, dieses FTF später mehr?
Habe ich selber als Owner öfters schon bekommen und das später mehr kommt in den seltensten Fällen. Es bleibt bei dem Log. Also kaum einer macht sich dann tatsächlich die Mühe und macht nochmal ein Edit und schreibt noch seinen Text rein. Also das heißt, ich finde es doof. Ich mag es nicht.
Nee, ich mag es auch nicht. Ich muss jetzt mal wieder 10 Jahre zurückgehen, als wir angefangen haben zu cachen. Da hatten wir diese Möglichkeit mit dem Vor-Ort-Loggen nicht. Das heißt, wir sind dann erstmal weiter cachen gegangen und haben dann irgendwann abends endlich den FTF geloggt. Und da gab es dann damals schon teilweise Leute, die dann gesagt haben, ja gut, wenn der FTF, also der den Cache zum ersten Mal gefunden hat, wenn der noch nicht gelockt hat, dann locken wir jetzt halt. Dann haben wir halt den STF. Also wir wurden sogar dazu genötigt, möglichst schnell nach Hause zu fahren und den Log möglichst schnell vorzunehmen. Und das hat mich damals schon geärgert. Und dann kam ja, wie gesagt, diese Zeit, wo man das auch vor Ort schon gleich mit dem Smartphone locken konnte. Und da kam eben diese Unsitte auf, dass man dann gleich geschrieben hat, damit man erstmal weiß, aha, der FTF ist weg, ihr braucht euch gar keine Mühe mehr geben, ihr braucht nicht mehr euch beeilen, um den noch zu kriegen. Ich schreibe jetzt schon mal den FTF rein, dann könnt ihr auf dem Sofa sitzen bleiben, so ungefähr. Aber ich als Owner eines Caches finde das auch ziemlich blöd. Ich finde es unhöflich, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es unhöflich gegenüber dem Owner. Und selten, wie du gerade gesagt hast, wird das abgeändert. Und wenn es abgeändert wird, dann kriegt man das ja nicht mit, weil einen weiteren Log, der kommt ja dann nicht rein. Es bleibt also, diese FTF-Log bleibt stehen und die Änderung dieses FTF-Logs kommt ja beim Owner nicht mehr an. Und das finde ich dann ein bisschen schade.
Ja, stimmt. Das geht mir auch so. Also wie gesagt, als Owner, wenn es mich interessiert, dann habe ich es manchmal nochmal nachgelesen, ob da nochmal was gekommen ist. Aber ich habe also in der Mehrheit der Fälle, lassen die das einfach stehen und vergessen das.
Stört es dich, dass es dann so heißt, so STF, TTF und was weiß ich, oder lässt dich das kalt?
Nö, das stört mich nicht. Also das ist ja auch wieder das Privatvergnügen der einzelnen Leute und das Vergeben der Treppchen. Mhm. Das ist schon ja ein nettes Spielchen, funktioniert aber in der Regel, funktioniert es schon ganz gut. Es gäbe jetzt noch die Diskussion der Beta-Tester, weil du sagst, du möchtest gern wissen, ob es funktioniert hat. Setzt ihr Beta-Tester ein?
Ja, haben wir immer gemacht, doch.
Und wie verhalten die sich da? Tragen die sich ins Logbuch ein, wenn sie dann dort waren?
Die tragen sich normalerweise an die zweite Stelle ein und schreiben dann halt hin, dass sie nur Beta-Tester waren und der FTF dann noch frei ist, weil sonst gäbe es wahrscheinlich auch einige Querelen. Denn wenn der Cache noch nicht öffentlich zugänglich ist, dann gibt es ja in dem Sinne auch kein FTF. Aber wie du schon gesagt hast, es sind ja nicht die Regeln von Groundspeak, sondern das sind ja unsere selbstgemachten Regeln. Und aber auch da gibt es halt den guten Ton und muss man sich wohl ein bisschen dran halten, um einfach diese Querelen zu vermeiden.
Ja, jetzt hast du was gesagt. Wenn der öffentlich nicht zugänglich ist, gibt es auch kein FTF. Jetzt pass mal auf. Mhm. Ganz kurz, ich versuche die Geschichte kurz zu machen. Vor einem halben Jahr ungefähr ploppt ein neuer Cache auf, ein Traddy. Ganz in der Nähe, meine Frau und ich saßen am Frühstückstisch und haben gesagt, Mensch, den gehen wir uns jetzt holen, irgendwas mit einer Brücke in Richtung Füssen. Wir fahren also los, 20 Minuten ungefähr, kommen dahin, es laufen viele Leute rum, aber keiner findet es. Die hatten sich auch total geirrt, das mache ich jetzt kurz. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ziemlich schwer zu heben war unter der Brücke. Und wir waren auf der einen Seite, ein anderes Cacher-Team auf der anderen Seite. Die haben dann gejubelt, ja, wir haben ihn gefunden. Sagen wir mal, es war das Datum der 28. Und die sagen, es ist aber komisch, da steht einer drin, FTF am 25. Das Ding ist aber am 28. erst gepublished worden. Also er hat mir gedacht, kann nur ein Beta-Tester gewesen sein oder von Open Caching jemand. Wir wissen es nicht, wir waren jetzt FTF, beziehungsweise meine Frau und ich dann die Zweiten. Und zufälligerweise habe ich dann rausgekriegt, dass ich den kenne, den Kollegen, habe den gefragt und er sagt, er ist da spazieren gegangen, hat sich ein tolles Versteck gesucht und dabei diese Dose gefunden. Also es ist eigentlich fast unmöglich, an diese Stelle hinzukommen. Sehr, sehr schwer zu klettern auch. Und aber der ist so ein Abenteurer, kommt da hin und sagt, ja prima, dann logge ich in FTF. Aber das war also vorm Publish.
Das ist uns auch schon 2-3 Mal passiert. Das kommt wirklich vor, dass so einem so was passiert. Und wir haben es dann einfach gelockt. Wir haben dann auch hingeschrieben FTF. Aber wenn sich da jemand drüber aufgeregt hätte, ganz ehrlich, dann hätte er gesagt, dann behalten und gut ist. Aber wir fanden die Situation dann auch so lustig, dass wir vor dem eigentlichen Publish die Dose gefunden haben und haben uns dann auch riesig gefreut. Und da hat eigentlich jeder mit uns mitgelacht und da hat uns das keiner geneidet. Aber wenn es dann doch jemanden geben sollte, der da neidisch ist, dann bin ich dann auch so, weißt was, dann nimm ihn. Es ist mir dann auch egal. Aber das habe ich schon öfters gehört. Ich habe auch schon mal gehört, das war, glaube ich, in Wien, da hat einer eine Dose verlegen wollen und schmeißt die in so ein Rohr rein und plötzlich macht es nicht Klong, sondern Plopp. Und dann hat er gedacht, was ist das denn? Da steckt noch irgendwas drin und hat reingeschaut und hat gesehen, dass da schon eine Dose drin ist.
Ach nee. Wahnsinn.
Also solche Dinge passieren einfach und ich finde das einfach nur witzig und sich darüber dann zu streiten, ich meine, das muss ja dann nicht sein.
Ja, ja. Also die Quintessenz der ganzen Geschichte auch wieder mal Auslegungssache, vor allem, weil es ja hier auch keine geschriebenen Regeln gibt. Der Erste, der ihn findet und im Logbuch drin steht, das war der Erste. Ich glaube, so kann man es sagen, oder?
Kann man schon, aber mir fällt gerade noch was anderes ein. Was ist denn, das war früher so üblich, dass der Erste etwas bekommen hat, zum Beispiel eine Coin oder eine Urkunde oder sowas. Das war ja früher sehr üblich, dass der Erste wirklich eine FTF-Urkunde bekommen hat. Gibt es heute leider nicht mehr so in der Art und Weise, finde ich schade. Aber was ist, wenn du dann wirklich zu dritt hinkommst und es gibt nur eine FTF-Urkunde oder es gibt nur eine Coin, die dem Ersten überreicht wird?
Ja, auch wieder, dann müssen natürlich die 30 das untereinander ausmachen. was passiert mit der Coin, wer nimmt sie mit, geht ja nicht anders. Da sehe ich wenig Probleme. Ich finde es übrigens ganz schön, wenn was drin ist. Manchmal gibt es ja entweder, wie du sagst, kleine Urkunden oder Coins. Ich selber habe bei einem meiner Caches mal eine Eintrittskarte für ein Konzert reingelegt, weil der auch mit Musik zu tun hat, der Cache. Und bei meinem allerersten in München habe ich es übrigens selbst nicht geschafft, rechtzeitig hinzukommen nach dem Publish, obwohl es nur 800 Meter von zu Hause entfernt war. Ich hatte Tafel Schokolade vorbereitet, habe gesehen Publish, habe mich in Ruhe angezogen, habe mein Fahrrad genommen, bin vorgeradelt und da standen die ersten schon auf der Brücke. Also in München ist es eine Sache von Sekunden, wirklich. Die laufen mit ihren Handys rum, also Maximum 5 Minuten, also bei einfachen Tradis auf jeden Fall. Du hast keine Chance, das ist Wahnsinn. Aber die haben sich gefreut und haben auch erst ganz heimlich getan, weil ich war ja Muggel erstmal offensichtlich und habe dann also ganz vorsichtig gefragt, sucht ihr da was? Ja, ja und so. Es war ja ganz neu für mich, mein erster Cash, den ich gelegt habe. Und ja, und dann gab es Tafel Schokolade persönlich und ein Schwätzchen. In der Zwischenzeit kamen sie von allen Seiten geströmt. Wir waren am Schluss 20, 25 Leute auf dieser Brücke innerhalb von einer halben Stunde.
Ja, da muss man halt gerade wissen, wann der Cache gepublished wird. Wenn es natürlich nachts um 11 ist oder früh morgens um 5 oder so, wird es natürlich schwierig mit dem pünktlich sein.
Ja, ja.
Schöne Geschichte, toll. Ja, sind wir mit dem Thema durch? Sollen wir zum nächsten übergehen?
Würde ich gerne machen, klar. Was gibt's als nächstes?
Ja, das nächste Thema, weil es gerade so aktuell ist, denn unsere Eventliste ist wahnsinnig lang geworden. Es stehen ja jetzt wieder einige Termine an, unter anderem der 29. Februar und auch schon die Dönerstage, die wir ja auch schon letzte Woche erwähnt haben, stehen auch wieder an. Wer sich dafür interessiert, was bei uns im Allgäu in unserer Homezone so ein bisschen los ist, der kann bei uns auf der Seite auch unter Events nachschauen. Dort findet ihr eine Auflistung der Events in unserer Gegend und auch der Megas und dem Giga, das 2016 stattfindet. Da findet ihr so eine kleine Übersicht. Vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuschauen. Ja, das Thema ist Events. Es gibt Megas, es gibt Gigas, es gibt Zitos. Meine Frage an dich, warst du denn schon mal auf dem Mega? Hast du selbst schon ein Event veranstaltet? Und wie siehst du das so?
Also beides noch nicht. Event veranstalten bin ich noch am Überlegen. Auf einem Mega oder Giga war ich noch nicht. Ich habe allerdings in München war ja das große Giga und ich habe dort in der Zone von diesem Giga 2 Caches liegen und fand das wahnsinnig interessant, dass also speziell für diese vielen Caches, die da liegen, ein eigenes Team gebildet wurde. Die haben die Owner angeschrieben und haben geschrieben, wir haben jetzt also da und da das Giga und es wäre halt schön, wenn die Dosen in Ordnung sind, die Logbücher frisch und so weiter. Ob ich das machen kann, wenn ich da aber keine Zeit dazu hätte, vielleicht bin ich im Urlaub oder ich habe keine Lust, dann würden sie anbieten, dass sie diese Dosen in der Zeit eben ja, bedienen und pflegen, bis das Giga rum war. Das hat mich also schon ziemlich beeindruckt, dass da also so ein toller Aufwand getrieben wird und auch wirklich an jeden Tradi gedacht wird, dass das alles auch wirklich funktioniert. Fand ich toll.
Und das hört sich aber wirklich gut an. Das hört sich nicht so an, als wenn das alltäglich wäre. Wo liegen deine Caches?
Die liegen, also das Giga war ja im Olympiazentrum in München und ich habe zwei Caches adoptiert von dieser ja fast legendären U-Bahn-Runde. Das sind ja 98 Dosen und die Owner haben gesagt, so wir haben es jetzt gelegt, aber wir können das nicht schaffen, die alle zu pflegen. Wer also da den einen oder anderen adoptieren möchte, soll das tun und in der Nähe meines Arbeitsplatzes habe ich da zwei ganz nette U-Bahn-Dosen, die eben immer funktionieren müssen, weil da sind ja auch Bonuszahlen drin, denn man muss alle 98 finden, um dann zu den Zwischenfinals und dann zum Endfinal zu kommen. Also ist eine tolle Sache, vor allem für den Winter, macht wirklich Spaß, aber nur, wenn man sie alle macht. Die einzelnen Dosen sind nicht spektakulär, aber alles zusammen ist total klasse Geschichte.
Und du hast sie dann demnach also offen gelassen, als das Giga in München war?
Ja, ja, die habe ich offen gelassen, habe frische Logbücher rein und ja gut.
Und mein wie viele Computer Logs hast noch, du dann bekommen?
Ungelogen Tausende. Also das war Wahnsinn. Auch Wochen und Monate teilweise flattern jetzt noch irgendwelche Logs rein, die immer noch nachloggen, weil sie nicht hinterhergekommen sind. wo ich denke, wieso lockt denn da jetzt einer? Ach so, das ist immer noch vom Giga. Aber in den Wochen da ist also täglich durchgehend.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das hätte gemacht. Also, oh nee, ich glaube, das hätte ich mir nicht angetan.
Die ganzen Logs. Ich musste nur einmal Logbuch wechseln. Wie gesagt, auf dem Weg zur Arbeit, kein Problem, war alles ja auch schon vorbereitet. Ich wusste ja, dass so viel kommt. Und ja, war irgendwie schon auch nett, vor allem, weil aus der ganzen Welt da Leute kamen. Und auch in Englisch, in Französisch, in Spanisch, in den tollsten Sprachen. Mir hat's gefallen.
Ja, ich glaube, das wäre nichts für mich, wenn ich da, wenn mein Mailfach da überlaufen würde vor lauter Logs. Ich glaube, das wäre nicht so mein Ding. Aber Hut ab, dass du das durchgezogen hast.
Ja, ich habe dafür ein eigenes Mailfach, nur für diese Caches. Mhm. Es landet alles in der Kiste und wenn ich Lust habe, gucke ich da rein.
Okay. Aber du warst schon öfters auf Events. Warum gehst du dorthin?
Also meine Lieblingsevents sind diejenigen, wo man sich in irgendeiner Wirtschaft oder Gaststätte trifft, sich da in Ruhe hinsetzen kann, einfach mit den Leuten reden. Ja, das Geocache-Talk, Gequatsche, Fachgesimple, das mögen ja Leute nicht, die eben mit Geocachen nichts zu tun haben und dann möchte ich die auch mit verschonen. Wir schmeißen ja auch dauernd mit Fachausdrücken FTF und Giga-Event und das versteht ja kein Mensch. Und auf dem Event eben doch. Und da kann man so richtig mal loslassen und diskutieren und man hört Tipps hier und da. Manchmal gibt es auch so eine Quasselwolke, nenne ich das, und ich schnappe nur was auf. Beispiel Vaters letzter Wille. Keine Chance für mich, da irgendwie den Anfang zu finden. Und bei irgendeinem Event schnappe ich nur ein Wort auf und zack, und das war dann der Schlüssel. Und dann konnte ich das also auch dann weitertreiben, solche Geschichten. Aber ich mag einfach die Leute, ich mag Leute kennenlernen, die ich schon kenne, wieder treffen, aber versuche auch auf andere zuzugehen. Das macht mir am meisten Spaß.
Das ist ja eigentlich auch öfters mal ein Kritikpunkt, dass die Leute so immer in ihrer Clique drin sitzen und es für Außenstehende keine Möglichkeit gibt, da Fuß zu fassen und Leute kennenzulernen. Hast du auch so das Gefühl, dass es schwierig ist, wenn man auf ein Event geht, dass die Leute eigentlich immer die gleichen zusammensitzen und man von außen keine Möglichkeit hat, da einzudringen?
Ja, keine Möglichkeit, weiß es nicht. Es ist natürlich den inneren Schweinehund zu überwinden und sich einfach mal an den Tisch zu setzen, wo man die Leute nicht kennt, ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Wenn man es doch wagt, stellt man ja dann eigentlich doch fest, wir das Cacher-Volk sind ja eigentlich normalerweise zugängliche Leute, wir haben dasselbe Hobby, wir kommen ja extra deswegen auch daher und ich habe es also selber noch nicht festgestellt, dass man da links liegen gelassen wird. Ich bin ja selber auch erst seit 2 Jahren hier im Allgäu und eigentlich durchs Geocachen habe ich die ersten Leute hier kennengelernt, bin auf die Events gegangen, hab mich hingehockt und dann ging's schon los. Ach, du bist der Oboman, ja, du hast dir hier einen Cache gelegt und schon war das Eis gebrochen und hab da also viele nette und liebe Leute kennengelernt, die ich nicht mehr missen möchte. Und es werden bei jedem Event immer mehr oder auch wenn man sich mal auf einen Cache verabredet, da kommen auch wieder Leute dazu, die man vorher noch nicht kannte. Und das ist ja doch eine tolle soziale Geschichte, dass man durch Geocachen Leute kennenlernt.
Also ich kenne es von beiden Seiten. Ich muss mich da selber an die Nase fassen. Wenn wir auf Events gehen, die bei uns in der Gegend sind, dann freuen wir uns natürlich darauf, unsere Leute wiederzutreffen, also unsere Freunde. Und dann vielleicht wieder Pläne zu schmieden, wo wir als nächstes hingehen können und was wir zusammen machen können. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, dann suchen wir uns gerne mal Events raus, um dorthin zu gehen und neue Leute kennenzulernen. Und dann kommen wir eben genau in die entgegengesetzte Situation, dass wir versuchen müssen, Anschluss zu finden und eben in diese Cliquen einzudringen und uns dazwischen zu drängeln. Und es ist schon immer ein hartes Stück Arbeit, da reinzukommen, aber wenn man da ein bisschen offener auf die Leute zugeht und wirklich nachhakt und nachfragt und sich vorstellt und sagt, so, wir kommen jetzt aus dem Allgäu und wir wollen hier schön cachen gehen und habt ihr ein paar Tipps für uns, und man muss schon dranbleiben, man muss schon ein bisschen aufdringlich sein, um da reinzukommen, aber es funktioniert dann auch und es lohnt sich dann auch, denn wir haben dadurch schon sehr, sehr viele Cache-Tipps in ganz Deutschland bekommen, wo wir dann einplanen konnten für den nächsten Urlaub und sagen konnten, Mensch, da ist uns das und das doch mal empfohlen worden. Zum Beispiel die Helden haben wir so kennengelernt und auch die Caches von Hortbina in Wachtendonk. Das hätten wir sonst so gar nicht herausgefunden, wenn wir nicht solche Tipps irgendwo auf einem Event bekommen hätten. Aber wie gesagt, umgekehrt ist es dann wieder so, es wird bei uns auch relativ schwierig, wenn jemand von außen kommt und wir eben in unserem Kreis da drin sitzen. Es bleibt leider nichts anderes übrig, als wenn die Neulinge dann wirklich offensiv da reingehen müssen und sich anstrengen müssen. Und dann sind sie natürlich auch herzlich aufgenommen, aber es dauert eben immer ein bisschen. Und deswegen mein Aufruf an die, die da zum ersten Mal zum Event gehen oder das planen, seid da einfach mal mutig, stellt euch dazwischen, stellt Fragen, seid ein bisschen penetrant aufdringlich und dann klappt das schon. Das ist nicht bös gemeint, aber es muss fast sein.
Ja, also was, glaube ich, hilft, ist, dass die Kescher-Namen draufstehen. Jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht der, der sich ein eigenes T-Shirt hat drucken lassen, wo riesig mein Name draufsteht. Ich habe sowas nicht. Aber ich bin schon auf Events gewesen, die sehr gut vorbereitet waren, wo einfach für diese Fälle Aufkleberchen und so weiter vorhanden waren, wo man dann eben seinen Kescher-Name drauf machen kann. Dann bebt man sich das an die Brust. Weil es ist ja so, wenn man so in der Gegend casht, man liest ja viele Namen oder hat selber einen Cache gelegt, kriegt Logs. Und dann sieht man eben, ach, du bist jetzt der Kaffeelöffel. Mensch, du hast doch da. Und schon geht's los. Ich glaube, dass es ein großer Eisbrecher ist, wenn die Cacher-Namen drauf sind, vor allem bei Events, wo sich die Leute nicht so kennen.
Das stimmt, ja. Da sind wir auch immer nachlässig. Wir haben das eine Zeit lang gemacht, aber die meisten hatten doch schon ihre eigenen Schildchen dabei und dann haben wir es eigentlich wieder schleifen lassen. Das ist eine gute Anregung fürs nächste Event, dass wir da wieder dran denken. Einfach mal so Aufkleber hinlegen und zur Verfügung stellen. Ja, sollte man öfters machen, das ist richtig.
Ja, also ich merke es auch und eigentlich nervt es mich auch. Was heißt nervt mich? Ich merke es dann immer erst, wenn sie sagen, ja, wer bist denn eigentlich du? Und ach ja, ich bin der und der, stimmt, ich hätte irgendwie Namen drauf machen müssen. Oder die werfen mir dann ihren komplizierten Namen entgegen. Ich bin der Spuren-Dreifachsucher 593. Das ist in der nächsten Sekunde wieder weg. Das weiß ich nicht mehr. Aber wenn es draufsteht, ist es einfacher.
Was hältst du von diesen 30-Minuten-Events beziehungsweise die Meet-and-Greets?
War ich noch auf keinen. Das scheint wohl eine Diskussion auch wieder zu sein, dass manche das so sehr schnell und sehr spontan zusammenstellen. Ich sehe nicht so richtig den Sinn dahinter. Sind das jetzt welche, die also Eventpunkte sammeln oder also 30 Minuten? Also ich kann damit nicht viel anfangen, ganz ehrlich.
Ich verstehe es auch nicht so ganz, ob das wirklich bewusst auf diese 30 Minuten ausgelegt ist oder ob das einfach eine Konsequenz daraus ist, dass ja Groundspeak irgendwann die Regel eingeführt hat, dass sie mindestens 30 Minuten dauern müssen. Und die Cacher haben das wieder falsch verstanden und haben gesagt, naja, dann schreiben wir halt, dass das Logbuch von 18 bis 18.30 Uhr ausliegt und dann war es das für uns. Viele Events dauern ja dann in der Regel doch länger, man sitzt ja doch ein bisschen länger. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Event sehe, wo drauf steht, das Logbuch steht liegt von 18.30 Uhr bis 19 Uhr aus, fahre ich erst gar nicht los, weil ich ja wirklich nicht weiß, was mich vor Ort erwartet. Sitzt man dann wirklich nur 30 Minuten zusammen oder steht da irgendwo am Bahnhof, weil gerade mal einer vorbeigekommen ist oder so und dann fahre ich die 40 Kilometer wieder nach Hause, weil alles schon wieder rum ist? Ich halte mich davon immer ziemlich fern. Ich mag diese Events nicht. Ich mag auch die Bezeichnung nicht. Wenn wir Events machen, dann schreiben wir auf jeden Fall drauf, dass es 2,5 oder 3 Stunden dauert und gerne noch Open End, also je nachdem, wie man halt noch hocken möchte. Aber es ist leider so, dass es immer wieder solche Events gibt und da halten wir uns eigentlich ziemlich fern. Das mögen wir nicht.
Also mir ging es so bei dem ersten Event hier in unserer Gegend, wo ich unbedingt die Leute kennenlernen wollte und da stand im Listing, glaube ich, noch sowas von 19 bis 21 Uhr. Da ich aber eine Probe hatte, was mein Beruf ist, und erst um 10:30 hier eingetrudelt bin, bin ich eben entsprechend nicht mehr hingegangen. Hinterher erfahre ich, dass die bis um 1 gesessen sind. Mittlerweile werden diese Events tatsächlich dann, wenn es eben so zu erwarten ist, schreibt er wirklich von 19 Uhr bis 1 Uhr. Dann weiß ich, okay, da hat es auch noch Sinn, vielleicht um 10 oder um 11 zu kommen.
Naja, umgekehrt glauben die Leute dann, sie können dann wirklich um 23 Uhr oder 24 Uhr noch kommen und dann ist keiner mehr da, weil es halt doch nicht so lange gedauert hat. Das ist ja dann auch schwierig.
Ja, könnte passieren, aber passiert nicht. Also bei uns nicht.
Okay. Jetzt hast du erzählt, du warst noch nicht auf dem Mega. Wäre das für dich trotzdem eine Option oder lehnst du es grundsätzlich ab?
Nö, ablehne tue ich nicht. Es hat sich schlichtweg noch nicht ergeben. Selbst das Giga in München, ich weiß nicht, das war irgendwie im Sommer, ich war einfach auf Reisen, das ist die Peak-Zeit bei mir mit Konzerten und allem Möglichen. Es war wirklich nicht Zeit dafür. Aber wenn sich's anbietet, und muss ja natürlich auch noch Zeit haben, dahin zu kommen, ausprobieren will ich es auf jeden Fall mal.
Mhm. Also ich muss sagen, ich mag jede Art von Event, ob das jetzt ein normales, kleines Event im kleinsten Kreise ist oder Mega oder Giga, ist mir eigentlich egal. Der Vorteil von Megas ist natürlich, man trifft dann auch Leute aus ganz Deutschland, weil der Einzugskreis ja doch etwas größer ist. Man trifft auch Kescher aus dem Ausland, die extra anreisen. Es gibt in der Regel eine große Händlermeile, die ich immer sehr interessant finde, weil man eben nicht nur einen Shop hat, wo man sich so ein bisschen durchwühlen kann, sondern mehrere. Und es gibt auch immer irgendwelche zusätzlichen Attraktionen, wie zum Beispiel irgendwelche Führungen, Bergwerks-, Stollenführungen oder sowas. Workshops gibt es oder eben auch Konzerte. So hat er, glaube ich, auch jetzt angekündigt, die Dosenfischer, die werden dann zum Geocoin-Event nach Berchtesgaden kommen. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast.
Habe ich gestern gehört in einem anderen Podcast tatsächlich, ja.
Ja, und das ist dann auch wieder so ein Anreiz für uns, da hinzufahren, weil wir doch das immer gerne wieder einmal anschauen und die Jungs da gerne mal wieder hören. Die Stimmung ist dann auch immer total super und sowas hast du dann natürlich nicht, wenn du nur ein kleines Event hast. Und ja, deswegen mag ich Megas eigentlich ganz gerne. Ob es ein Giga sein muss, das ist mir egal. Mich hat das Giga gereizt damals, weil es in München eben das erste Mal war. Jetzt ist es mir eigentlich relativ egal. Ich habe eins besucht. Es war nicht anders als auch ein Mega. Also nicht besonders. Und ja, auch ein Project ist mir ziemlich egal. Da gibt es auch in meinen Augen keine Unterschiede, die den Reiz erhöhen. Und ja, wir werden dieses Jahr vermutlich nach Essen fahren. Da reizt uns so ein bisschen die Location und hoffen natürlich auch ein paar Führungen mitmachen zu können. Berchtesgaden steht bei uns an, falls es zeitlich passt. Und ja, mal sehen, was sich da so alles ergibt. Es gibt viele, die das leider nicht so schön finden, große Megas, weil sie sagen, das ist einfach zu trubelig und zu unpersönlich und man muss weit fahren. Wobei ich sagen muss, es gibt inzwischen so viele Megas in Deutschland, da braucht man eigentlich gar nicht mehr so weit fahren und kann sich wirklich im Laufe des Jahres ein Event aussuchen, wo man dann in der Nähe hinfahren kann. Ich freue mich jedenfalls schon riesig auf die Megas, aber es muss ja nicht immer sowas sein. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Schwenk machen zu den Zitos. Es gibt nämlich dieses Jahr wieder Souvenirs, Zito-Souvenirs, und da sind bei uns in der Gegend auch schon ein paar aufgeploppt. So findet zum Beispiel am 13. Februar am Bodensee fallen gleich aktuell 3 Zitos an. Einmal um 11.45 Uhr in Bregenz, um 14.30 Uhr in Feldkirch. Achso, und am Vormittag noch um 9.45 Uhr in Lindau. Also da kann man sich austoben und an dem Zito teilnehmen. Und das Zito-Souvenir, das gibt es allerdings nur vom 16. bis 24. April und vom 17. bis 25. September. Souvenirs, das wird nochmal ein anderes Thema bei uns sein, denke ich mal. Da werden wir in einer anderen Episode mal drüber reden. Aber wirst du hingehen zum Zito?
Also ich habe vor, Richtung Lindau zu gehen. Wenn sich das zeitlich ausmacht, das ist von mir aus am günstigsten. Mhm. Wäre schon schön, ja.
Ja. Hast du schon mal an einem teilgenommen?
An einem in München schon mal, ja. Das war aber relativ unspektakulär. War bei uns in der Gegend im Wald und ja. Und jetzt probiere ich mal das in Lindau. Souvenir habe ich jetzt nicht in erster Stelle da mir ausgeguckt, deswegen, sondern ich finde Lindau sowieso klasse und wenn es passt, fahre ich dahin.
Mhm. Also das in Lindau, das ist ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen undeutlich ausgedrückt, das ist auch am 13. Februar und da gibt es eben noch kein Souvenir. Aber trotzdem, Zito ist auch immer wieder, das Icon selber reizt natürlich auch viele. Ja. Und ja, wir haben auch schon lange keins mehr gemacht, könnten wir auch mal wieder machen.
Ja.
Gut, haben wir zu dem Thema alles soweit besprochen oder fällt dir noch was ein?
Ich denke, müsste soweit passen, die vielen, die jetzt am 29., also am Leap Day, stattfinden, das ist ja wirklich wie Sand am Meer, aber da geht es ja nun, glaube ich, auch hauptsächlich um eben den weißen Fleck am 29. Februar zu füllen, wer ihn eben noch nicht gefüllt hat. Ich habe ihn durch Zufall, ganz in meiner Anfangs-Cacher-Zeit, ich habe gar nicht aufs Datum geguckt, aber habe tatsächlich an einem Schalt 29. da schon ein Souvenir abgegriffen. und dann erst hinterher festgestellt, worum es da eigentlich ging. Das heißt, ich werde da nicht gezielt hingehen, nur weil es der 29. ist.
Ja. Ja, und man kann ja auch dazu sagen, dass es ja kein Event sein muss. Es reicht ja jede andere Dose auch. Also muss man ja nicht unbedingt aufs Event gehen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Aber es fällt eben auf, dass also praktisch jeden Tag gehen bei mir 2 oder 3 Leap Day Events auf. Und dem kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen, obwohl es sicherlich auch nett ist. Warum nicht? Sich treffen ist immer nett, ob es jetzt Dönerstag ist oder ihr Leap Day oder sonst was. Will das den Leuten auch nicht absprechen, die das gerne machen.
Gut, ich habe dann noch einen Cache-Tipp mitgebracht. Ich möchte dieses Mal ein bisschen in den Südwesten von Deutschland gehen. Also ich bin wieder außerhalb des Allgäus. Und zwar Richtung Freiburg. Dort gibt es den Dreckswetter-Cache mit Opa C. Mit der GC-Nummer GC41NXN von Katz und Kari. Das ist ein 3,5-1,5er, eine Letterbox. Da sind wir wieder bei der Letterbox. Es ist nur eine Small-Dose, aber diese ist bei bessercacher.de gelistet und ich finde, da gehört sie auch hin, denn sie hat wirklich viel Spaß gemacht. Warum das allerdings eine Letterbox sein muss, weiß ich nicht so ganz genau. Vermutlich natürlich wieder wegen des Stempels, aber irgendwie passt für mein Verständnis die Dosengröße Small nicht unbedingt zu einer Letterbox. Aber das ist, wie gesagt, nur mein persönliches Empfinden. Ich hätte sie mir größer gewünscht, aber da die Dose mitten in der Stadt liegt, ist das natürlich auch nicht so einfach zu regeln. Eigentlich müsste es sogar ein Mystery sein, denn man steigt bereits zu Hause mit einem kleinen Rätsel ein. Löst man das Rätsel, weiß man dann, oder man ahnt es wenigstens, nach was man vor Ort suchen muss, um an die nächste Station zu kommen. Löst man das Rätsel richtig, also nicht so, wie wir das gemacht haben, bekommt man dann auch noch einen Hinweis auf ein Hilfsmittel, das man vor Ort benötigt. Wir haben den ersten Teil des Rätsels wohl nicht richtig gelöst und standen dann vor Ort leider ohne diesen Hinweis da und hatten dann eben dieses Hilfsmittel nicht dabei. Und das hatte dann zur Folge, dass wir vor Ort dann nochmal unterbrechen mussten und uns das Hilfsmittel in einem Kaufhaus nebenan kaufen mussten. Ja, der Cache hat, glaube ich, 15 Stationen. Dafür haben wir dann circa 3,5 bis 4 Stunden gebraucht. Zwischendrin waren wir aber mittags mal kurz auf dem Wochenmarkt und haben dort was gegessen. Was mir bei dem Cache nicht so gut gefallen hat, war eine Station, bei der wir so ein bisschen in die Privatsphäre von Kindern eindringen mussten. Wir mussten also 2 Kinder bitten, uns ein bisschen Platz zu machen, was laut der Ownerin aber absolut kein Problem sein soll, aber wir fühlten uns in diesem Moment nicht besonders wohl. Also wir hatten so das Gefühl, wir würden die Kinder stören und das wollten wir eben nicht. Ohne diese Station würde ich den Cache also anstandslos empfehlen. So aber, wie gesagt, bleibt ein bisschen bitterer Nachgeschmack. Nichtsdestotrotz, die 15 Stationen sind super gemacht. Ich möchte es nicht verraten, wo das Ganze stattfindet, aber die Ownerin hat mit diesem Gebäude zu tun, konnte da also einiges verstellen und dementsprechend spannend ist das Ganze auch aufgezogen. Und wir haben wirklich bei fast jeder Station dagestanden und haben gegrübelt und haben hinterher auch lachen müssen und gedacht, das war so eine fantastische Idee und waren dann auch ein bisschen stolz, dass wir die Rätsel auch lösen konnten. Also wer einmal in Freiburg ist oder dort in der Nähe wohnt, den empfehlen wir diesen Dreckswetter-Cache mit Opa C aufs Wärmste und es macht wirklich richtig viel Spaß. Gut, was hast du denn mitgebracht?
Ja, zu deinem Tipp noch, macht mich neugierig. Ich glaube, ich habe auch schon davon gehört, weil ich cache öfters mal in Freiburg. Freiburg ist ein ganz heißes Pflaster für tolle Caches. Da gäbe es eine ganze Menge Tipps dazu geben. Und da scheint also ein bastelfreudiges Volk unterwegs zu sein, die sehr interessante Caches legen, generell in Freiburg. Ja, schaue ich mir an. Ich habe mitgebracht nochmal einen Tradi, an dem man einiges basteln muss vor Ort, um an die Dose zu kommen. Einfach auch nochmal vom Wetter her. Hatte schon was mir ausgedacht von der Boa-Familie, die uns ja auch geschrieben haben. Aber da hat es mit Wasser zu tun und mit Frost in der Nacht, manchmal klappt es dann doch nicht, das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Dafür ist dieser hier wettergeschützt, er ist unter einem Dach. Er heißt Heisenberg Mission 1000. Liegt ja, nördlich von Memmingen, Fellheim heißt der Ort. Hat wiederum viele Favoriten. Ich gucke mal gerade, 89% Favoriteneinträge. Normalgröße, Schwierigkeit 3,5, Gelände 1,5. Wie gesagt, das Gelände ist das, was gerade jetzt oder wenn vielleicht Schnee fällt und man keine Lust hat, im Wald rumzugraben, da kann man super hinfahren und ist auf jeden Fall wettergeschützt. Vor Ort geht es dann weniger um den Heisenberg, den Wissenschaftler, sondern Heisenberg ist ein Cacher und dessen tausendsten Cache sollte da gefeiert werden. Der Owner ist der Kapuzenkescher. Wer Vaters letzter Wille gemacht hat, weiß, der Kapuzenkescher war da, also auch Mit-Owner. Hier geht's um eine nette Geschichte, was diese Serie Breaking Bad betrifft. Also hat so ein bisschen was mit Chemie zu tun. Aber keine Angst, man muss nicht sich mit Chemie perfekt auskönnen. Man muss genau das machen, was hier im Listing steht. Also vielleicht eine Taschenlampe dabei haben, vielleicht eine Lupe, wenn man kleine Dinge nicht lesen kann. Und einen klaren Verstand. Macht viel Spaß, dauert nicht so ewig lang, aber ist wirklich total clever und wie gesagt bei der Jahreszeit sehr, sehr gut zu machen. Heisenberg, Mission 1000, fehlt noch die GC-Nummer, das ist GC5EFEP, nördlich von Memmingen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, den haben wir auch gemacht und der hat richtig Spaß gemacht, also der war richtig gut. Und wer Kapuzencaches kennt, der weiß, dass da nur Gutes dahinter stecken kann, ja. Das, da schließe ich mich definitiv an. Der war gut.
Und ich freue mich schon auf die ganzen Caches, die mit Wasser zu tun haben. Ich habe da mehr im Petto, aber erst wenn Frühling ist.
Das kommt ja auch bald wieder. Gut, ich gucke auf die Uhr und so mit unserer halben Stunde, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Also wir sind doch wieder etwas länger geworden.
Na, zeig doch, dass es Spaß macht und ich denke, dass die Leute auch alle noch da sind und eben auch die Audiokommentare, die wir ja einspielen, die ja da auch in der Zeit mit drin sind, das finde ich eine tolle Geschichte. Aber lest euch auch die anderen Kommentare durch. Wir haben interessante und ja, fundierte Sachen bekommen. Vielen Dank nochmal dafür.
Genau, und somit auch die Aufforderung, es den anderen gleich zu tun. Bitte kommentiert bei uns, erzählt uns von euch und vielleicht ein paar Anekdoten, die wir dann auch vortragen können. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Gut, dann würde ich sagen, für dieses Mal war es das wieder. Ich danke dir, Christian, dass du wieder dir die Zeit genommen hast. Es war super heute wieder, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal auch wieder.
Ja, mir hat es ebenso Spaß gemacht und freue mich genauso auf die nächste Folge. Danke dir für die nette Dreiviertelstunde. Ich sage dann auch Ciao aus dem Allgäu an die ganze Kescherwelt.
Servus.
Ciao.